Bevor ich es vergesse, ich soll euch ganz herzliche Grüße von den Geschwistern aus Krefeld bestellen. Wir sind ja über fünf Ecken immer noch miteinander verbunden. Krefeld ist ja auch nicht ganz so weit weg. Man könnte es rein theoretisch auch mit dem Fahrrad erreichen. Okay. Ja, ich war vor 2 Wochen im Allgäu. Und wir hatten wunderbares Wetter, mein Bruder und ich. Wir haben die Fahrräder mitgenommen. Wir haben uns natürlich helfen lassen durch so einen kleinen Elektromotor unten runter und etwas Energie unterm Sattel. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Und wenn man so im Allgäu unterwegs ist, zwischen den Wiesen entlangfährt, auf diesen Feldwegen, die, ich weiß nicht warum, aber alle asphaltiert sind, hast du wunderbare Fahrradwege. Also ganz toll. Und man ist dankbar, wenn man den Berg hinaufkommt. Man muss schon etwas strampeln, wenn es aufwärts geht. Und man weiß auch, auf der anderen Seite geht es auch wieder runter. Und laut meinem Elektro-Tacho, habe ich eine neue Höchstgeschwindigkeit erreicht, einen neuen Spitzenwert. Also es gibt schöne hohe Berge und schöne tiefe Täler. Und auch mein Bruder ist dahin gekommen, dass er gesagt hat, wow, das ist ja toll, wenn ich mir das hier so anschaue. Die Berge, die Alpen, die waren schon so leicht angezuckert vom Schnee. Und wenn du dann da Fahrrad fährst in der Sonne bei 20 Grad, das ist einfach ein sehr erhabenes Gefühl. Ja, die Bauern haben, nachdem sie nun die Ernte eingeholt haben, dieses Jahr, die Bauernverbände haben Bilanz gezogen und haben überlegt, geht es uns gut oder geht es uns schlecht? Also die Apfelernte ist schlecht. Warum? Weil die Apfelblüte dieses Jahr sehr früh war und es Frost gab. Äpfel werden teurer werden, ist die Botschaft. Die Kartoffelernte ist gut. Sehr wahrscheinlich, weil es so viel geregnet hat. Aber die Butter ist teurer geworden. Das liegt daran, dass die Milch irgendwie nicht so viel Fett hatte. Und im Moment ist die Butter auf einem Höchstpreis. So ein kleines Päckchen, das kostet schon fast ein kleines Vermögen. Ja, geht es uns jetzt gut oder geht es uns schlecht? Die Teuerungsrate in Deutschland, die Inflationsrate, ist auf einem Rekordniedrigstand. 1,5 bis 1,6%. Das liegt aber daran, dass der Dieselpreis gesunken ist. Nun kann ich Diesel leider nicht auf mein Butterbrot schmieren. Geht es mir jetzt gut oder geht es mir schlecht? Und im familiären Umfeld habe ich das auch schon gehört. Ja, eigentlich geht uns das da nicht so gut. Und ich weiß nicht, was ich wählen soll, weil die da oben, die tun ja nichts für uns. Okay, muss man mal einen Strich ziehen und überlegen, haben die wirklich nichts für uns getan? Was erwarte ich eigentlich von einer Regierung, die in Berlin regiert oder für uns hier in NRW, in Düsseldorf regiert und die Weichen stellt, politisch die Weichen stellt? Was erwarte ich und sind meine Erwartungen überhaupt gerechtfertigt? Das Deutschlandticket soll teurer werden. Ganze 9 Euro. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, das ist viel zu teuer. Wenn man sich dann überlegt, dass das VRR-Ticket, also wenn du 2 Zonen ein Monatsticket hattest, warst du mit ungefähr 100 Euro dabei. Mit dem Deutschland-Ticket darfst du in Zukunft für, ich glaube, 58 oder 59 Euro durch ganz Deutschland fahren. Also unterm Strich hast du gespart. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns anspringen oder ja, Probleme, die an uns herangetragen werden, die im Grunde genommen ja, jeder Grundlage entbehren. Und dann bin ich bei dem Psalmisten, der da sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir Menschen, wir sind so vergesslich. Und es ist eigenartig, wenn du mit Menschen redest oder im Gespräch bist, dass dir manche vor lauter Bitterkeit bis aufs Kleinste sagen können, was ihnen Schlechtes angetan worden ist. Aber wenn du sie fragst, was ist denn Gutes in deinem Leben gewesen oder war da wirklich alles nur schlecht, dann kommen sie ins Staunen und ins Stocken und müssen lange, lange überlegen, bis das Gute, was ihnen widerfahren ist, dann auch mal zutage tritt. Für mich stellt sich die Frage, was zählt eigentlich in unserem Leben? Was zählt in unserem Leben? Sind das die sogenannten negativen Dinge oder sind es die wirklich guten Dinge, die ich von Gott erfahre, die ich in meinem täglichen Leben ja lebe und wie selbstverständlich annehme? Jesus ist auf dem Weg, im Johannesevangelium wissen Bibelleser, dass Jesus auf dem Weg ist, gerade dabei sein öffentliches Wirken anzutreten. Und wir lesen dann in Kapitel 4, dass er die Dinge, nachdem er lange unterwegs war und auf dem Weg nach Jerusalem ist, einige Begegnungen hatte und dann die Jünger auf ihn herzu, zu ihm kommen und zu ihm sagen, Jesus, du hast jetzt so viel gearbeitet und mit Menschen gesprochen, geh doch mal ein bisschen abseits und iss etwas. Und Jesus rückt an dem Punkt schon, das ist der Vers, bevor ich zum eigentlichen Predigttext komme, und sagt zu seinen Jüngern, das kannst du die erste Folie nehmen, genau, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Er setzt ganz andere Prioritäten in seinem Leben. Das heißt nicht, dass er nicht auch Mensch war und gegessen hat und getrunken hat. Aber er sagt, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind wichtiger als Essen und Trinken. Und wir kennen das vielleicht auch aus unserem persönlichen Leben, dass es manchmal Situationen gibt, wo es wichtiger ist, nicht auch so sehr auf das Essen und auf die irdischen Dinge zu gucken, sondern dass andere Dinge anliegen und dass man diese priorisieren muss. Und er sagt im Grunde genommen hier in diesem Vers in seinen Jüngern, ich muss meiner Bestimmung gerecht werden. Das ist das, was für ihn wichtig ist. Und dann wählt er ein Gleichnis oder wählt er eine Formulierung, um den Menschen, um seinen Jüngern ein geistliches Prinzip zu erklären. Er sagt, kannst du die nächste Folie machen? Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, und dass sie sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Nun wird es uns sicherlich schwerfallen, wenn wir nicht gerade Bauern sind oder einen großen Schrebergarten haben, uns in der Frage der Ernte und der Freude, wie das ist, wenn man Kohlrabi erntet und andere Dinge vom Baum pflückt. Kohlrabi nicht, die kommen aus dem Boden. Habe ich falsch ausgedrückt. Aber wenn man so seinen Garten aberntet, dann spielt das für uns nicht so sehr eine Rolle. Aber die Jünger damals wussten sofort, was Jesus meint. Warum? Weil der Bauer zur Zeit Jesu Christi, der Beruf des Bauern, ein sehr angesehener Beruf war. Ein großer Teil des Bruttosozialproduktes wurde seinerzeit durch Ackerbau erwirtschaftet. Es gab auch Hirten, es gab auch Viehzucht, aber ein ganz großer Teil war, bei einem ganz großen Teil war es so, dass es Bauernhöfe gab, so wie bei uns in unserer heutigen Zeit, und dass die gesamte Familie plus entsprechend Lohnarbeiter, auch das lesen wir im Neuen Testament, Lohnarbeiter die Ernte oder die Saat ausgesät haben, die Felder gepflegt haben und entsprechend auch die Ernte mit eingebracht haben. Und ich finde das interessant, und das ist mein erster Gedanke, dass Jesus seine Jünger da abholt, wo sie gerade sind. Das ist übrigens ein Prinzip eines guten Lernens oder auch eines guten Lehrers, dass er alte Erfahrungen, Begebenheiten mit neuen Geist, mit neuen Aussagen verknüpft. Und Jesus macht das genau hier an dieser Stelle. Er nimmt ein Beispiel aus dem Leben seiner Jünger und deutet es geistlich um. Und er macht das an vielen Stellen so im Evangelium. Wir lesen davon, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann wussten seine Zuhörer genau, was Jesus meinte. Jesus holt sie an der Stelle ab. Oder wenn er das Gleichnis erzählt vom vielfältigen Ackerfeld, dann wussten seine Zuhörer sehr genau, wie das ist, wenn es Steine gibt und wenn es Unkraut gibt und wenn manches auf den harten Boden fällt und nicht die Frucht bringt, von der Saat nicht die Frucht bringt, die es eigentlich bringen sollte. Und ich finde das ganz toll, dass Jesus seine Jünger nicht irgendwo hinzerrt, geistig, und sagt, so hier steht ihr jetzt und ich muss euch jetzt etwas erklären, sondern er knüpft an, mitten in ihr Leben und gibt ihnen etwas mit auf den Weg. Und ich denke mir, das ist gut, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben oder auch in der Gemeinde, dass wir, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dass wir das Gespräch nicht dahin lenken, wo wir denjenigen jetzt ganz genau haben möchten, sondern dass wir ihn da annehmen und ihn so nehmen, wie er ist, um zu sehen, was Gott in seinem Leben wirkt und um geistliche Impulse genau an dem Punkt zu setzen, da wo sie wichtig sind. Dass wir die Menschen da abholen, wo sie gerade sind und nicht da, wo wir sie gerne hätten. Es gibt viele neue Ansätze in Bezug auf Evangelisation, wie wir mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen können, die aber immer das genau nehmen, den Schwerpunkt darauf setzen, dass wir Menschen wirklich persönlich erreichen. Und vielleicht sind wir in Gesprächen mit Freunden, Kollegen, mit Nachbarn, mit Schülern, ich weiß es nicht, und können so vielleicht mit einem ganz anderen Blick oder mit einem ganz anderen Ansatz vielleicht sie da gewinnen und ihnen da Impulse für ihr Leben geben, ja, wo sie gerade sind, dass wir das vielleicht in unserem Leben beherrschen und dass wir das beherzigen. Und das ist von Jesus nicht nur irgendein Trick oder eine Masche, so eine Gesprächsmasche, sondern es geht Jesus wirklich darum, dass er den Menschen in ihrer Situation begegnet, weil er sie liebt. Und so ist das auch in unserem Leben, dass Gott uns in dem Punkt begegnen möchte, wo wir gerade sind. Dass er uns da abholt und dass er uns da begegnet, wo wir gerade sind und nicht da, wo wir hätten sein sollen. Und ich finde das einen wichtigen Aspekt im Gespräch mit Menschen, dass wir ihnen so begegnen, auch in der Seelsorge. Und Jesus beginnt damit, dass er einen Vergleich trifft und sagt, die Felder sind schon reif oder andere übersetzen auch weiß zur Ernte. Nun, was haben die Jünger oder hätten die Jünger denn sehen können? Vielleicht machst du mal die nächste Folie. So sieht das aus, wenn Felder weiß zur Ernte sind. Es ist grün, aber die Fruchtstämme, die sind schon so herangereift, dass sie einen Kontrast in den Feldern bieten und dem Betrachter sozusagen wie weiße Felder erscheinen. Aber das haben die Jünger nicht gesehen. Denn er sagt zu seinen Jüngern, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Nun, die Ernte begann im Mai, Juni, Ende Mai, Anfang Juni. Also wir haben ungefähr Ende Januar, als er diese Worte zu seinen Jüngern sagt. Die Felder waren noch nicht weiß zur Ernte. Das haben sie nicht gesehen. Aber was haben seine Jünger gesehen, wenn er sie auffordert, den Blick zu erheben, eine andere Perspektive einzunehmen? Nun vorausgegangen, nun kannst eine Folie weitermachen. Vielleicht machst du die noch gerade schwarz. vorausgegangen war, war das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ein langer Dialog, den wir so nur bei Johannes finden. Beim Evangelisten so Johannes. Und es befindet sich ja in Samarien. Die Samariter waren noch nicht gerade ein Volksstamm, der bei den Juden sehr gut angesehen war. Und er kommt also mit dieser Frau ins Gespräch. Und das Ergebnis ist, dass sie in ihr Dorf läuft und bezeugt, dieser Mensch, den ich da gefunden habe oder den ich da getroffen habe, der hat mir alles das gesagt, was in meinem Leben ist. Und dann endet ihr Zeugnis mit einer Frage. Es endet mit der Frage, sollte das nicht der Christus sein? Und als sie dies gehört hatten, lesen wir dann in Vers 30, in Johannes 4, Vers 30, da hat sich dann das ganze Dorf aufgemacht und ist zu Jesus zu diesem Brunnen gekommen. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und wenn Jesus nun seine Jünger auffordert, den Blick zu erheben, die Perspektive zu wechseln, dann sehen sie nicht Felder, die weiß zur Ernte sind, sondern sie sehen Menschen, die fragend sind und sich vielleicht genau die gleiche Frage stellen. Ist das nicht der Christus, auf den wir schon so lange gewartet haben? Die Veränderung im Leben dieser Menschen beginnt damit und auch im Leben seiner Jünger beginnt damit, dass er ihnen sagt, hebt eure Augen auf. Du musst deine Blickrichtung ändern. Du musst eine geistliche Perspektive auf die Menschen in deinem Umfeld haben. Schau nicht so sehr auf die Probleme. Schau nicht so sehr auf die Dinge, die im Leben des anderen nicht stimmen. Schau nicht so sehr auf die Umstände, die dich daran hindern, mit Menschen ins Gespräch oder in Kontakt zu kommen, sondern heb deine Augen auf und schau, was Gott mit deinem Gegenüber machen möchte, wie er in sein Leben eingreifen möchte. Wir müssen für Issum nicht so sehr schauen, was wir alles hier nicht können, was alles nicht möglich ist, sondern man muss seine Augen aufheben, muss überlegen, Gott, was möchtest du für diese Stadt, für diesen Landkreis bewirken? Dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen, die wie Schafe sind, ohne einen Hirten, fragend, dass diese Menschen eine Antwort auf die Fragen ihres Lebens bekommen. Und ich denke mir, das ist eine ganz wichtige Perspektive, dass wir das, was wir in unserem Leben erleben, dass wir das, was wir in unserem Leben sehen, nicht so sehr von den Realitäten geprägt ist, sondern dass es mehr einen geistlichen Blick hat. Dass wir in unserem Herzen offen sind und wir Menschen sehen und sie uns fragen, was hast du mit ihnen vor? Die Felder sind weiß zur Ernte. Die Zeit für eine geistliche Ernte, das will Jesus ihnen auch sagen, die ist immer da. Man muss nur genau hinschauen. Und ich denke mal, das ist wichtig, dass man genau hinschaut und das mit geistlichen Augen sieht. Und dann kommt etwas, da habe ich mich ehrlich gefragt, was soll das denn jetzt? Da sagt Jesus, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sie sich miteinander freuen, der, der sät und der, der erntet. Hä? Lohn? Gibt es Lohn bei Gott, wenn ich arbeite? Kann ich mir den Himmel verdienen? Hier heißt es, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Nun, es ist mitnichten so, dass wir uns das Himmelreich verdienen können. Durch Taten, durch Spenden, was weiß ich, was Menschen heutzutage versuchen, um Gott näher zu kommen. Das ist Religion. Ihr habt das ja selber hier vorne an der Wand stehen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Aber die Frage ist, gibt es denn Lohn für meine Arbeit? Ja, es gibt Lohn. Die Bibel kennt in ihren Aussagen zwei verschiedene Arten von Gericht. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus über die, die ihn angenommen haben: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht. Also wenn es um das ewige Leben geht, um die Gemeinschaft bei Gott, wenn es um die profane Frage geht, kommen wir in den Himmel, ja oder nein, dann kann sich niemand den Himmel verdienen, sondern wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart. Wer Jesus angenommen hat, der kommt nicht ins Gericht. Und nun wird uns aber gesagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 3, dass es doch ein Gericht gibt. Und zwar entstand ein Streit in der Gemeinde in Korinth, wer denn der Bessere sei, Paulus oder Apollos. Es gab Parteiungen. Und die einen sagten, ja, der Apollos ist ein cooler Typ. Und die anderen sagten, nein, der Paulus ist noch viel besser. Und Paulus nimmt da einen Bezug drauf. Vielleicht kannst du da die nächste Folie machen. Und sagt, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Wir lernen im 1. Korintherbrief also, Gemeindearbeit, Evangelisation ist Teamarbeit. Nichts ist unwichtig. Alles ist wichtig. Und alle sind eins. Gott ist derjenige, der Wachstum schenkt. Und wir lernen weiter, vielleicht die nächste Folie. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen. Da ist es ja schon wieder mit dem Lohn. Und keine Ahnung, ich kenne den Tarifvertrag bei Gott nicht. Vielleicht gibt es auch Beamte. Ich keine Ahnung, ich weiß das nicht. Weiß auch nicht, wie die Altersversorgung bei Gott ist. Aber es gibt Lohn. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ob wir beim Lobpreisforum im Himmel die ersten Reihen belegen dürfen? Keine Ahnung, aber jeder empfängt seinen eigenen Lohn. Und Paulus differenziert das noch einmal. Vielleicht die nächste Folie. Ja, noch einmal weiter. Genau. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbar wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Das heißt also, die Werke, die wir tun, da, wo wir uns engagieren, das wird vor Gott einmal entsprechend gewürdigt werden. Und er selbst wird das prüfen. Und er selbst wird das nach seinen gerechten Maßstäben, wird das entsprechend prüfen und bewerten. Und vielleicht wird das, was wir hier so als groß und toll empfinden, was wir vielleicht auch so, wo wir uns ehrfürchtig vor niederknien, vielleicht im Inneren auch, wird das bei Gott überhaupt nichts zählen. Und vielleicht wird das Wenige, was jemand getan hat, aus seiner Schwachheit heraus, bei Gott um viel mehr zählen. Das ist das, was im Grunde genommen bewertet wird. Wir dürfen dankbar sein, weil wir wissen, wir werden einen Lohn empfangen für das, was wir tun. Und ich habe das schon einmal gesagt, gerade es ist wichtig, dass wir sehen und dass wir unsere Ernte pflegen und dass wir dann auch ernten und dass wir das Ganze im Team tun. Ich habe heute Morgen noch einmal kurz nachgeschaut, welche tollen Werke es gibt, im Internet nachgeschaut, und mir ist da ein Name eingefallen oder gefallen: Timothy Keller. Timothy Keller ist vielleicht auch im deutschsprachigen Raum ein Begriff, hat tolle Bücher geschrieben, ist ein evangelikaler presbyterianischer Pastor, verstorben 2023, also letztes Jahr, und da hat er eine Gemeinde gegründet. Eine Gemeinde gegründet, oder besser gesagt eine Gemeindebewegung in Amerika. Und diese Gemeindebewegung hat mehr als 300.000 Mitglieder. 300.000 Mitglieder. Mehr als 1.600 Kirchen haben sie gegründet. Timothy Keller. Wow, was für ein Mann. Und ich stehe hier in Essum und predige. Aber die Frage ist nicht, was der eine was man da aufwiegen kann, wie viel er gesät hat, sondern die Frage ist, was ich in meinem kleinen Umfeld getan hat. Und Paulus nimmt an dem Punkt auch nochmal Bezug im 1. Korintherbrief im Kapitel 4. Da sagt Paulus zu den Korinthern: Im Übrigen halte man uns dafür, dass wir die Geheimnisse Gottes verwalten. Und dann sagt er in 1. Korinther 4, Vers 2, dass man an einem Mitarbeiter sucht. Was sucht man bei einem Mitarbeiter? Dass er erfolgreich ist, dass er toll ist, dass er ein smarter Typ ist, dass er treu erfunden wird. Man sucht an den Mitarbeitern, dass sie treu erfunden werden. Es ist so unendlich schwer, jeden Sonntag Kinderstunde zu machen. Es ist so unendlich schwer, sich jeden Sonntag in den Moderationsdienst einzureihen, Predigten vorzubereiten, Musik zu machen. Das ist viel schwerer, als wenn du mal ein Lobpreiswochenende machst, wo du richtig Gas geben kannst und dann ermattet in das nächste halbe Jahr untertauchst. Es ist so unwahrscheinlich schwer, Jugendarbeit zu machen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in meiner Gemeinde mehr als 10 Jahre Jugendarbeit gemacht. Jeden Freitag da zu sein, treu zu sein und wenn du nicht da bist, dafür zu sorgen, dass ein anderer da ist, der sich um die jungen Leute kümmert. Im Übrigen sucht man an einem Mitarbeiter, dass er treu erfunden wird. Und Gott, Jesus selber, verheißt hier in seinem im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dass die, die so etwas tun, Lohn empfangen. Also lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr in der christlichen Szene keine Schlagzeilen produziert. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr bei Idea Spektrum nicht angefragt werdet, ob ihr tolle Artikel schreibt. Und ich verneige mich vor allen denen, die das tun. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn man euch nicht fragt, ob ihr nicht mal eine tolle Andacht schreiben könnt bei Neukirchner Bibelkalender oder was weiß ich, wo auch immer. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn man euch nicht fragt, ob ihr nicht mal eine tolle Bibelwoche oder ein Frauenwochenende mitgestalten wollt. Der Dienst, den ihr hier in aller Treue verseht, in eurer Gemeinde, in der Nachbarschaft, wo ihr im Gespräch seid mit Menschen, dieser Dienst ist in gleicher Weise wertvoll und von Frucht bestimmt, in gleicher Weise wie das andere Menschen tun. Ich möchte uns Mut machen, vielleicht ganz die letzte Folie, dass wir Menschen da begegnen, wo Gott sie uns hingestellt hat, wo sie uns über den Weg laufen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir den Blick erheben und dass wir einen geistlichen Blick auf die Dinge haben, auf die Ernte, die Gott uns schenken möchte. Ich möchte uns Mut machen, dass wir als Team arbeiten, dass wir zusammenarbeiten, dass wir keine Gruppierungen bilden, sondern dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig auch unsere Wertschätzung ausdrücken. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir auf das sehen, was wir an Lohn und Frucht und Freude im Dienst haben. Vielleicht ermutigt euch das in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen euren Dienst zu tun, wenn ihr mal ermattet und sagt, boah, jetzt ist aber schwer gerade. Dann denkt daran, dass die Treue, die ihr eurer Gemeinde, dass die Treue, die ihr eurem Herrn Jesus bewahrt, dass diese Treue mit Lohn, die Verheißung eines Lohnes hat. Gott segne euch dazu.